Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Im März 2022 wurde die ukrainische Stadt Mariupol am Asowschen Meer zu einem bitteren Symbol für die Rücksichtslosigkeit des russischen Angriffskriegs. Russland belagerte die Stadt wochenlang. Mit Luftangriffen legte sie weitgehend in Schutt und Asche, um sie danach einzunehmen. Eines der eindringlichsten Bilder aus jenem Kampf war das zerstörte Schauspielhaus, das Theater, und davor in großen Buchstaben das Wort Kinder. Die Piloten des Kampfflugzeugs mussten also wissen, dass sie ein Verbrechen begingen, als sie die Raketen auf das Gebäude schossen. Heute, vor genau einem Jahr, war das die Zerstörung des Theaters, das mutmaßlich bisher größte singuläre Kriegsverbrechen in diesem Krieg. Auch diejenigen, die danach aus Mariupol fliehen konnten, lässt die Erinnerung an diese Zeit bis heute nicht los, wie unser Korrespondent Florian Kellermann erfahren hat.
Viktor kam an jenem Tag ins Zentrum von Mariupol. Vom Schauspielhaus, so hatte er gehört, fuhren Busse ab, die Menschen aus der umkämpften Stadt evakuierten. Denn dort, im Theater, hatten damals viele Unterschlupf gefunden. Neben dem Theater hat es damals eine Feldküche gegeben. Manche haben dort auch auf der Straße Fisch gebraten. Ich hatte meine Thermoskanne dabei, um heißes Wasser mitzunehmen. Für Tee im Luftschutzkeller, wo der gelernte Elektriker mit seiner Frau wohnte. Nach den Bussen zu fragen, schaffte er nicht mehr. Ein Kampfflugzeug tauchte über dem Theater auf. Es wurde gefährlich. Ich war gerade am Eingang, als die Rakete niederging. Steine purzelten, ich rannte weg. Der Staub fiel mir in die Augen. Vorne, wo sich die Bühne des Theaters befunden hatte, brach das Gebäude ganz zusammen. Hunderte starben in den Trümmern. Selbst eine annähernde Zahl gibt es bis heute nicht. Mariupol im März 2022, ein einziges großes russisches Kriegsverbrechen. 90% der Häuser waren zerstört. Man konnte nur im Bunker überleben. Manche sind nach oben gegangen, haben nach Essen gesucht und auf der Straße gekocht. Das war lebensgefährlich. Da waren Drohnen, die den Russen gemeldet haben, wo sich etwas bewegt. Zivilisten oder Soldaten, sie haben auf alle geschossen. Ich habe gehört, sie hätten den Befehl bekommen, ohne Warnung zu schießen. Viktor und seine Frau Maria sitzen in einem Wohnzimmer in Köln. Eine Familie dort nahm die beiden auf. Sie zeigen einen Film auf ihrem Handy. Der Hof vor ihrem Haus, damals. Zwischen den Plattenbauten liegt eine Leiche neben der anderen. Ihre echten Namen wollen Maria und Viktor nicht öffentlich machen. Sie könnten Bekannte gefährden, die noch im besetzten Mariupol sind. Ähnlich erinnert sich Katharina Suchumlinova an jene Tage in Mariupol. Sie war ehrenamtlich beim Malteser Hilfsdienst. Am besten erinnert sie sich an den 14. März, als sie eine Hochschwangere ins Krankenhaus fuhr. Die Frau erwartete Zwillinge. Geburten, Operationen, alles fand im Keller statt, wegen der Bombardements. Es hieß, dass nur ein Brutkasten in Betrieb ist. Ich solle die Mutter in ein Krankenhaus am rechten Flussufer bringen. Aber der Weg am Meer entlang, direkt neben dem Stahlwerk, wurde ständig bombardiert. Ich habe die Ärzte überredet, die Schwangere durfte bleiben. Katharina erfuhr nicht, was aus ihr wurde. Sie flüchtete kurz darauf mit ihrem Auto in ein von der Ukraine kontrolliertes Gebiet. Auch Viktor und Maria wollten fliehen, aber ihr Auto war zerstört. Sie mussten sich zu Fuß zu Bussen des russischen Militärs durchschlagen. Und das bedeutete, die Besatzer zwangen sie zur sogenannten Filtration. Nun beteiligt sich auch Maria aktiver am Gespräch. Als erstes untersuchen sie die Mobiltelefone und da die Kontakte. Im Bus mussten die jüngeren Männer ihre Jacken und T-Shirts ausziehen, ob sie patriotische Tattoos tragen, ob ihre Oberkörper Spuren von Schutzwesten aufweisen. Die Hände mussten sie auch ausstrecken, damit die Russen ihre Handgelenke untersuchen konnten. So filtern die Besatzer die Ukrainer heraus, die den Verteidigungskampf ihres Landes besonders unterstützen. Nichtregierungsorganisationen berichten, dass Tausende nach der Filtration spurlos verschwanden. Die Verbliebenen schickt Russland gerne in entlegene Regionen, wo Arbeitskräfte fehlen. Viktor und Maria stiegen nach mehreren Busfahrten im russischen Taganrog in einen Zug, angeblich nach Moskau. Der Bahnhof war von der Polizei abgeriegelt. Als wir den Waggon betraten, fragte ich, wohin geht es? Nach Kirov, hieß es. Das ist 1000 Kilometer nordöstlich von Moskau. Wir sind schnell wieder ausgestiegen. Kaum waren wir draußen, wurden alle Türen verriegelt, wohl damit nicht noch mehr aussteigen. Den anderen Passagieren sagten sie hörbar, ihr könnt ja im Zug rauchen, wenn ihr müsst. Die beiden schlugen sich auf eigene Faust nach Moskau durch, zu einer Bekannten. Schließlich gelangten sie mit einer privaten Busgesellschaft nach Warschau, in Polen. In Russland, das ihre Heimat zerstört hatte, hätten sie auf keinen Fall bleiben wollen, sagen die beiden. Auch wegen der Menschen dort. Die staatliche Propaganda funktioniert. Die Leute verstehen nicht, dass ihre Regierung sie losschickt, um Ukrainer zu töten. Sie glauben wirklich, der Westen sei die Wurzel des Übels. Ein Bekannter dort hat uns gesagt, im Westen verkaufen sie ukrainische Frauen direkt in die Bordelle. Bleibt doch bei uns. Wie gehirngewaschen. Ob sie jemals in ihre Heimatstadt zurückkehren? Selbst Maria und Viktor, die dort geboren sind, können sich das nicht mehr so recht vorstellen. Mariupol, das sei doch heute ein großer Friedhof, sagen sie.